Das ist der Medizintalk am Donnerstagabend. Ich bin Christoph Grabner, freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Die Leber ist das größte innere Organ unseres Körpers. Jeden Tag filtert sie giftige Stoffe aus rund 2000 Litern Blut. Besonders jetzt in der bevorstehenden Adventszeit hat sie viel zu tun. Dann machen ihr Glühwein, Plätzchen und Gänsebraten zu schaffen. Während das Organ kleine Sünden verzeiht, drohen langfristig Schäden. Heute ist zudem der Deutsche Lebertag. Deshalb beschäftigen wir uns beim heutigen Medizintalk mit diesem Organ. Meine Gäste sind der Chefarzt der Allgemeinchirurgie am Klinikum Traunstein, Dr. Rolf Schauer, und der Oberarzt der gastroenterologisch-hepatologischen Abteilung, Dr. Klaus Heiler. Herr Dr. Heiler, fangen wir doch gleich mal an mit allem rund um die Leber. Erklären Sie doch mal, was macht die Leber eigentlich genau?
Die Leber ist ein ganz zentrales Stoffwechselorgan, eine Fabrik im Körper, die Eiweiße produziert, die Kohlenhydrate verstoffwechselt und auch Fette produziert. Im Rahmen der Eiweißproduktion stellt sie auch Antikörper her, also Immunglobuline, die für die körpereigene Abwehr verantwortlich sind, sodass sie auch ein zentrales Organ in der Abwehr des Körpers darstellt.
Wie muss man sich das genau vorstellen? Was passiert da genau?
Also die Stoffe, die der Körper aufnimmt, werden im Darm aufgenommen. Durch die Darmwand gehen die ins Blut, in die Pfortader. Die Pfortader saugt das ganze Blut ab aus dem Darmtrakt. Das kommt dann in die Leber und wird dort entsprechend der angelieferten Nährstoffe verstoffwechselt. Also Zucker wird umgebaut in Speicher, Zucker, Eiweiße werden aufgebaut, umgebaut und Fett entsprechend auch verarbeitet. Und von daher ist also, werden ganz zentrale Verstoffwechslungsprozesse finden in der Leber statt.
Kann man praktisch sagen, die Leber ist so eine Art Waschmaschine auch für den Körper?
Sie spielt bei der Entgiftung eine große Rolle, auch Medikamentenstoffe werden zum Teil über 90% in der Leber abgebaut und nur ein kleiner Prozentsatz kommt in den Körper, in den zentralen Blutkreislauf, wird dann weitergegeben, sodass die Leber also auch bei der Entgiftung ganz wichtig ist. Das ist für manche Medikamente ein Problem, weil sie zum Großteil in der Leber abgebaut werden und deswegen dann direkt über die Vene eingegeben werden müssen, dass der Körper sie überhaupt, dass sie ankommen im Körper.
Wenn Sie sagen, die Leber spielt eine große Rolle bei der Entgiftung, wenn die Leber nicht funktioniert, dann habe ich ein Problem, weil dann der Körper vergiftet werden könnte.
Das ist ganz richtig so. Wenn die Leber schon ziemlich ihren Geist aufgegeben hat, wie ich mal salopp sagen möchte, also im Rahmen einer Leberzirrhose, chronische Erkrankung, die zu einer bindegewebigen Durchsetzung geführt hat, dann ist es so, dass Giftstoffe, die aus dem Darm kommen, nicht entsprechend abgebaut werden können und es zu einer Vergiftung des Körpers kommen kann, mit entsprechend Müdigkeit, Konzentrationsstörungen bis zum Koma kann das gehen. Also das ist der schlimmste Zustand, das Leberkoma, wo die Entgiftung völlig aussetzt.
Wir haben ja gesagt, wir wollen heute nicht nur über die Leber allgemein sprechen, sondern im Besonderen auch über die Lebererkrankungen. Welche Lebererkrankungen sind denn besonders häufig?
Am allerhäufigsten sind Leberschädigungen durch Fett, durch Übergewicht. Das ist das Allerhäufigste, was uns begegnet. Etwa ein Drittel der Patienten, die wir betreuen, weisen eine Fettleber auf. Und diese Verfettung der Leber ist nicht nur ein kosmetisches Problem, was man oft äußerlich den Menschen schon ansieht, sondern kann beim Viertel auch zu einer Entzündung in der Leber führen, die dann entsprechend auch zu einer Leberzirrhose führen kann, ohne dass man jemals Alkoholiker war. Also das ist das Häufigste, womit wir konfrontiert sind. Dann sind häufig Leberschädigungen durch irgendwelche Medikamente. Da kann es beim einfachen Schmerzmittel wie Voltaren oder Diclofenac losgehen, was schwere Leberschädigung akut machen kann, bis zum Leberversagen. Also medikamententoxische Reaktionen sehen wir auch häufig bei Patienten. Oft gehen sie Gott sei Dank von allein wieder weg. Ein anderes Problem sind die viralen Entzündungen, wobei es eigenständige Entzündungen durch Hepatitis-Viren gibt, die also speziell, so nennt man die Leberentzündung Hepatitis, die speziell sich auf die Leber konzentrieren. Da haben wir Hepatitis A, B, C und E als die häufigsten. Und dann gibt es natürlich virale Begleiterkrankungen, die wir immer wieder sehen beim Epstein-Barr-Virus oder anderen Viruserkrankungen, also die allgemeines Krankheitsgefühl machen, wie ein Virusinfekt, wo auch die Leber in Mitleidenschaft gezogen wird. Meistens geht das auch von allein wieder weg. Das, was uns immer wieder noch beschäftigt, sind seltenere Erkrankungen, wo es zum übermäßigen Einlagern von Stoffen kommt in die Leber, wie zum Beispiel Eisenspeicherkrankheit, aber das sind oder Kupferspeicherkrankheit eher seltene Erkrankungen. Gallenwege, Veränderungen der Gallenwege, die liegen ja auch in der Leber drin und die Leber produziert Galle und über diese Gallenwege wird die Galle abtransportiert. Wenn da Entzündungen drin sind mit Verengungen oder auch Tumorbildung in den Gallenwegen, kann es entsprechend auch zu Veränderungen der Leberwerte kommen und kann die Leber in Mitleidenschaft gezogen werden bis zur Leberzirrhose.
Über die einzelnen Lebererkrankungen werden wir uns in der kommenden halben Stunde noch ausführlich unterhalten. Generell mal die Frage, wie oft kommen Patienten mit Leberschäden zu Ihnen? Ist es jetzt recht häufig? Kann man Lebererkrankungen schon fast als Volkskrankheiten bezeichnen?
Also erhöhte Leberwerte finden wir sehr häufig bei unseren Patienten. Das ist also nicht selten und hängt eben mit unserer Zivilisation zusammen, auch häufigen Einsatz von Medikamenten, die auf die Leber gehen. Dass Patienten sich vorstellen, weil sie merken, ihre Leber arbeitet nicht richtig, zum Beispiel, weil sie eine Gelbsucht entwickeln im Rahmen einer medikamentösen Entzündung der Leber oder virusbedingten Entzündung, das ist eher seltener. Aber wenn man so das Patientenspektrum anschaut, jeden Monat behandeln wir am Klinikum Traunstein hier bestimmt 20, 30 Patienten, die Lebererkrankungen haben.
Sprechen wir mal über die Leber, wenn es dann wirklich schon wirklich schlimm ist. Und da kommt jetzt der Herr Dr. Schauer ins Spiel als Chirurg. Wenn es eine Leber nicht mehr zu retten ist, sage ich jetzt mal, muss sie vielleicht ausgetauscht werden? Generell mal die Frage, kann eine Leber überhaupt ausgetauscht werden? Kann eine Leber transplantiert werden?
Also eine Leber kann natürlich ausgetauscht werden, das heißt transplantiert werden. Die erste Lebertransplantation ist ja schon sehr, sehr lange her. Das war 1968. Und nur muss man dazu sagen, dass sehr, sehr strenge Richtlinien und Kriterien gelten für die Patienten, um überhaupt eine sozusagen neue Leber zu bekommen. Und diese Richtlinien, die sind international anerkannt, die müssen auch absolut so beachtet werden. Und wir brauchen uns jetzt bloß erinnern an den Transplantationsskandal vor 2 Jahren, als eben vermutet wurde, dass die Verteilung der Organe nicht immer mit rechten Dingen zugeht. Das ist mittlerweile weitestgehend alles aufgearbeitet worden. Aber umso wichtiger ist es eben, dass die Kriterien für jeden einzelnen Patienten tatsächlich transparent eingehalten werden.
Jetzt ist es ja so, wenn man zum Beispiel mal mit einer Niere vergleicht, bei Nieren sind Lebensspenden möglich, weil ein Mensch halt 2 davon hat. Ich kann mir vorstellen, sowas ist bei einer Leber nicht möglich, oder?
Doch, die Leberlebenspende, das ist auch ein etabliertes Verfahren, auch schon seit vielen, vielen Jahren. Das haben wir auch in unserer Zeit noch oder in meiner Zeit in München auch einige Male gemacht. Das heißt, man hat einen in der Regel verwandten Spender, der natürlich kompatibel sein muss, zum Beispiel hinsichtlich Blutgruppe, aber auch mit vielen, vielen anderen Kriterien. Und dann wird je nach Empfänger, ob das ein Erwachsener oder ein Kind ist, entweder der rechte Leberlappen oder der linke Leberlappen verwendet, um den dann zu transplantieren. Das birgt aber natürlich für den Spender, für den Lebensspender, schon gewisse Risiken, auch wenn die in Anbetracht dieses eigentlich sehr großen Eingriffes recht niedrig sind. Aber die Letalität, das heißt also, dass man auch an diesem Spendereingriff versterben kann, ist halt nicht null, sondern knapp um die 1%.
Wie geschädigt muss eine Leber sein, damit sie transplantiert werden muss?
Also hierzu gibt es eben ganz klare Richtlinien. Man muss unterscheiden, ob es chronische Erkrankungen sind, die letztendlich zum schleichenden, letztendlich Leberversagen führen. Das ist die eine Gruppe der Patienten, die in Frage kommt. Da gehören zum Beispiel auch Leberzirrhosen dazu, die auch durch Alkohol verursacht wurden. Sehr häufig aber auch durch Hepatitis-Viren. Die zweite Gruppe sind Patienten, die ein akutes Leberversagen aufweisen. Da gibt es auch ganz, ganz viele unterschiedliche Ursachen, unter anderem auch Medikamente. Das heißt, da fällt die gesamte Leberfunktion in der Regel innerhalb von ganz wenigen Tagen, manchmal sogar nur innerhalb von wenigen Stunden aus. Und das dritte sind Patienten, die einen Tumor aufweisen. Das heißt, ein Leberzellkrebs, der, wenn er bestimmte Kriterien erfüllt, auch dazu führen kann, dass man diese Patienten transplantiert. Und für jeden einzelnen Patienten gilt grundsätzlich, dass eben sämtliche Kriterien, wie sie festgelegt sind, eben beachtet werden müssen und nur dann eben eine Transplantation möglich ist.
Auch hier vielleicht nochmal ganz kurz der Vergleich mit den Nieren. Eine Niere kann man theoretisch durch eine Dialyse ersetzen. Gibt es solche Möglichkeiten bei der Leber auch? Kann ein Mensch ohne Leber leben?
Das ist ganz richtig angesprochen und das unterscheidet die Lebertransplantation ganz wesentlich von der Nierentransplantation. Also ein Patient mit nicht funktionierenden Nieren, der kann im Prinzip lebenslang auch dialysiert werden, auch wenn es die Lebensqualität erheblich einschränkt. Und dennoch ist es so, dass der Patient überleben kann. Wenn die Leber nicht funktioniert, dann stirbt der Patient. Da gibt es auch bis heute keine wirklich adäquate Gegenmaßnahme. Es gibt vereinzelt natürlich immer wieder Versuche und daran wird sehr viel auch geforscht, die Leberfunktion zeitweise zu ersetzen durch rein maschinelle Apparate, sage ich mal, bis hin zu bestimmten Zellverbänden, die gezüchtet werden, um Leberfunktion einfach zu ersetzen. Das ist aber alles noch nicht reif letztendlich für die breite Anwendung in der Klinik, sodass es tatsächlich so ist, dass wenn die Leber ausfällt, wenn die Leber nicht mehr ausreichend funktioniert und kein Spenderorgan zur Verfügung steht, dann stirbt der Patient. Da kann man nichts anderes tun, leider.
Jetzt ist es ja so, dass es in der Diskussion um Lebererkrankungen immer heißt, die Leber leidet still. Was ist genau daran zu verstehen?
Ja, sehr, sehr viele Lebererkrankungen machen sich also bei den Patienten ganz, ganz lange nicht bemerkbar. Ja, das sind dann häufig, je nach Ursache natürlich, ganz schleichende Symptome wie zunehmende Müdigkeit, zum Beispiel Abgeschlagenheit und solche Dinge, dass ein Patient tatsächlich Schmerzen zum Beispiel verspürt aufgrund von Leberschwellung, zum Beispiel bei einer Fettleber oder bei einer starken Entzündung der Leber oder durch rasch wachsende Tumoren. Das sind im Grunde genommen eigentlich alles schon wieder Spätzeichen. Indirekte Zeichen können eben auch sein, alles, was damit zusammenhängt, was die Leber eigentlich in ihrer Funktion ausmacht, das heißt, was Herr Heiler vorher schon erwähnt hat, die Produktion von bestimmten Proteinen, zum Beispiel auch Gerinnungsfaktoren, sodass zum Beispiel jemand, der ständig ganz leicht blaue Flecke kriegt oder sogar spontan blutet, der hat möglicherweise eine eingeschränkte Gerinnung, weil die entsprechenden Proteine in der Leber unzureichend gebildet werden.
Sie haben jetzt schon ein paar Anzeichen angesprochen, Müdigkeit, schnell blaue Flecken. Was sind denn so die gängigsten Anzeichen? Wie kann ich selber feststellen oder wie kann ich zumindest vermuten, dass ich einen Leberschaden oder eine Lebererkrankung habe?
Also das ist tatsächlich wirklich nicht leicht, ja, weil wie gesagt, die Symptome beginnen ganz, ganz langsam. Ich sage mal, also permanente Abgeschlagenheit und Müdigkeit, das könnte schon auch mal mit der Leber zusammenhängen, aber es gibt auch ganz, ganz viele andere Ursachen hierfür. Ein Zeichen, was jeder Patient wirklich ernst nehmen sollte, das ist eine Gelbverfärbung. Ja. Die beginnt meistens in den Augen, also da wird es zumindest als erstes bemerkt. Und das kann aber auch dann die gesamte Haut betreffen. Und wenn so etwas auftritt, dann sollte der Patient wirklich dringlich zu seinem Hausarzt gehen und das abklären lassen. Alles andere ist letztlich unspezifisch, sodass man da keinen echten Tipp geben kann. Natürlich sollte man auch darauf achten, ob im rechten Oberbauch, da wo die Leber eben liegt, ein Druckgefühl da ist, bis hin zu Schmerzen. Das ist ja auch nicht normal und das sollte dann auch abgeklärt werden.
Sprechen wir mal über die Ursachen einer Lebererkrankung, Herr Dr. Heiler. Was sind denn so die Hauptursachen einer geschädigten Leber?
Ein Punkt sind Medikamente. Da sollte man sich auf das konzentrieren, was unbedingt nötig ist. Ich sage, so wenig Chemie wie nötig, ist mein Grundsatz. Und als Internist ist das, da wird ja oft vieles behandelt mit Medikamenten. Also man sollte jedes Medikament hinterfragen, weil es, wie Herr Schauer schon sagte, manche Patienten durch wenige Medikamente, also durch Einnahme über kurze Zeit auch hinweg, bis zum Leberversagen geschädigt werden können. Es gibt auch pflanzliche Medikamente, die da nicht unkritisch sind, die Johanniskraut, wo wir wissen, dass Patienten schon wegen Johanniskraut-Tabletten transplantiert werden mussten. Also Zurückhaltung mit Medikamenten, nur das nehmen, was unbedingt notwendig ist.
Stichwort Medikament, jetzt bin ich zum Beispiel einer, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann nehme ich schnell mal Aspirin oder wenn ich eine Sportverletzung habe, dann schnell mal Voltaren oder sowas. Würden Sie vor sowas abraten oder ist das dann doch wieder unbedenklich, wenn man es nicht zu oft macht?
Also eine Sicherheit hat man nicht. Es gibt Menschen, die auf einzelne Tabletten mal reagieren. In der Regel entwickelt sich das eher nach einem bestimmten Zeitraum einer Einnahme, aber eine Sicherheit hat man nicht. Dass es keine medikamententoxische Reaktion gibt. Deswegen Medikamente nur nehmen, wenn es unbedingt nötig ist.
Was sind die weiteren Ursachen?
Wichtige Ursachen hatte ich anfangs schon angesprochen, ist die Fettleibigkeit. Übergewicht spielt eine ganz große Rolle, macht jegliche Lebererkrankung noch schlechter. Also wenn man Medikamente bekommt oder eine Virushepatitis hat, übermäßig Fett eingelagert hat in der Leber, dann läuft diese Viruserkrankung viel schlechter, als wenn die Leber nicht verfettet ist. Also Normalgewicht anstreben, Ausdauersport sind so Dinge, die man auf jeden Fall empfehlen würde, wenn jemand eine verfettete Leber hat. Wer jetzt spezielle Erkrankungen hat, wie Viruserkrankungen, Virushepatitis der Leber, da gibt es spezielle Medikamente, die man einnehmen kann, insbesondere bei Hepatitis C und B. Die können wir mittlerweile beide gut behandeln, wobei für die Hepatitis C eine ganze Fülle an neuen Medikamenten auf den Markt gekommen ist, dieses Jahr und auch nächstes Jahr noch, wo wir also wirklich ganz erstaunliche Erfolge haben, bis über 90% Heilungsraten mit ganz, ganz geringen Nebenwirkungen. Also da tut sich extrem viel. Aber auch die Hepatitis B kann man langfristig mit einfachen Medikamenten behandeln, die allerdings, das muss man dazu sagen, sehr, sehr teuer sind.
Fettiges Essen, was ist erlaubt und auf was sollte man verzichten? Sollte man komplett auf fettiges Essen verzichten? Viele Genießer sagen ja, das halten sie gar nicht aus.
Gutes Essen tut der Seele gut und was der Seele gut tut, ist auch für den Körper nicht schlecht. Die Frage ist immer, die Menge macht's. Wenn ich ständig zu viel Kalorien mir zuführe und entsprechendes Übergewicht entwickle und ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland ist übergewichtig, bis zum Extremübergewicht zum Teil, dann entwickelt man damit ein hohes Risiko für andere Erkrankungen, nicht nur Lebererkrankungen. Auch Bluthochdruck steigt an, damit das Gefahr für Herzinfarkt, Schlaganfall, Zuckerkrankheit insbesondere, die diese Gefäßprobleme nochmal potenziert.
Im Zusammenhang mit Leber wird natürlich auch immer wieder vor Alkohol gewarnt. Was an Alkohol kann man jemandem zumuten und was nicht? Eine halbe Bier am Tag, sollte man darauf verzichten?
Von der Natur her ist mal so wieder, dass die Frauen weniger dürfen als die Männer. Man sagt, bei den Frauen geht der regelmäßige Alkoholkonsum, wird kritisch ab 20 Gramm Alkohol pro Tag, bei den Männern ab 30 Gramm Alkohol pro Tag. 30 Gramm Alkohol, müsst ihr euch vorstellen, das ist gar nicht viel. Das sind nicht ganz zwei halbe Bier, wenn es nicht ein Starkbier ist. Also das ist gar nicht viel. Und das Problem ist eigentlich, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Die regelmäßige Zufuhr von Alkohol, gerade bei der Frauenleber, also eine Flasche Bier jeden Tag, ist für eine Frauenleber über die viele Jahre hinweg, kann zur Leberzirrhose führen. Das ist ein Problem, da ist man nur Gewohnheitstrinker und überhaupt kein Alkoholiker und schädigt trotzdem seine Leber. Insbesondere, wenn noch andere Dinge dazukommen, wie vielleicht leichtes Übergewicht, also leichte Verfettung der Leber, wo es dann noch schneller geht mit Schädigung der Leber.
Ich habe gelesen, dass auch viel Stress und so mancher runtergeschluckter Ärger sich negativ auf die Leber auswirken kann. Man hört ja immer wieder diesen Spruch, da kommt mir die Galle hoch. Können Sie das so bestätigen?
Lebererkrankungen durch Stress sind nicht belegt, das muss man ganz klar sagen. Dass runtergeschluckte Ärger schlecht ist für das Immunsystem, das ist gar keine Frage. Wir wissen, dass Körper und Seele eine Einheit darstellen. Und wenn die Seele krank ist und belastet ist, kann das im Körper sich niederschlagen. An jeder Stelle, ob erhöhtes Risiko für Migräne, Kopfschmerzen, Magengeschwür, aber auch Krebsentstehung bei schwerwiegenden, andauernden Belastungen sind belegt. Direkter Zusammenhang zur Leber durch psychische Belastungen ist jetzt so nicht belegt, aber prinzipiell jedes Problem, was nur hinuntergeschluckt wird, nicht bearbeitet wird, gelöst wird, stellt eine Belastung fürs Immunsystem und damit für den ganzen Körper dar.
Bei vielen Erkrankungen kommt es auch aufs Alter an. Wie schaut es da bei den Lebererkrankungen aus? Sind die vom Alter abhängig? Werden ältere Menschen schneller erkrankt als jüngere zum Beispiel?
Also wir wissen von Längsschnittstudien, dass im jungen Lebensjahren Virusaufnahme oft über 20, 30, 40 Jahre hinweg relativ stumm im Körper verbleiben, wenn keine anderen Risikofaktoren bestehen. Also junge Frauen, die im Rahmen einer Antidepro-Prophylaxe so ein Hepatitis C-Virus bekommen haben, haben oft nach 30 Jahren noch kaum Leberwerte, keine Leberzirrhose, keine schwerwiegende Erkrankung. Wenn andere Dinge dazu kamen, wie Alkoholkonsum, Übergewicht, Zuckerkrankheit, dann kann es deutlich schneller voranschreiten, dass eine manifeste Lebererkrankung die Symptome macht, wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit und auch in Richtung Leberzirrhose eine Veränderung der Leber bewirkt, dann ist das viel häufiger.
Jetzt haben wir vorhin schon gehört, es ist relativ schwer, selbst festzustellen, ob man an einer Lebererkrankung leidet oder nicht. Eine Möglichkeit der Feststellung ist, sich die Leberwerte überprüfen zu lassen. Sollte man da regelmäßig hingehen oder wie muss man sich das vorstellen?
Also Sie haben recht. Man merkt ja in dem Frühstadium oft gar nichts von einer Lebererkrankung, sodass es nicht verkehrt ist, wenn man sich sowieso mal zum Durchuntersuchen zum Hausarzt geht, auch die Leberwerte bestimmen lässt. Dass die Leberwerte normal sind, schließt allerdings nicht aus, dass man trotzdem eine Virushepatitis hat, die im Moment nicht zu einer Erhöhung der Leberwerte führt. Also wir empfohlen wird, dass man besonders auf Hepatitis C oder B, also die Virushepatitiden, die chronischen Virushepatitiden untersucht, wenn jemand aus dem also außereuropäischen Ausland eingewandert ist. Wir haben eine hohe, viel höhere Durchseuchungsrate in China, in Afrika, auch Russland mit Hepatitis B und C Viren, als das jetzt in Deutschland der Fall ist. Also das wäre ein klarer Grund, auch bei normalen Werten mal auf Hepatitis zu untersuchen. Dann, wenn ein entsprechender Risikoverhalten besteht, wie Drogenkonsum, intravenöser Drogenkonsum, dann ist auch eine Sache, wo man sich regelmäßig untersuchen lassen sollte auf Hepatitis-Viren.
Dankeschön. Heute ist der Deutsche Lebertag. Deshalb sprechen wir im Medizintalk über dieses wichtige Organ. Welche Erkrankungen der Leber es konkret gibt und wie die behandelt werden, das erfahren Sie in der kommenden halben Stunde. Einen wunderschönen Donnerstagabend, ich bin Christoph Grabner und das ist der Medizintalk auf der Bayernwelle. Die Leber ist eines der wichtigsten Organe in unserem Körper. Trotzdem wird sie oft vernachlässigt und unwissentlich geschädigt. Im Laufe unseres Lebens muten wir ihr einiges zu. Fettes Essen, Alkohol, Medikamente, Umweltgifte. Die Liste der leberschädigenden Dinge ist lang. Und der Volksmund hat recht, wenn er sagt, die Leber leidet still. Über lange Jahre hinweg macht sie sich nicht bemerkbar. Erst wenn ernsthafte Schäden vorliegen, beginnen die Probleme. Da heute auch der Deutsche Lebertag ist, sprechen wir über dieses wichtige Thema und zwar mit meinen Gästen. Das sind der Chefarzt der Allgemeinchirurgie am Klinikum Traunstein, Dr. Rolf Schauer und der Oberarzt der gastroenterologisch-hepatologischen Abteilung, Dr. Klaus Heiler. Sprechen wir mal über die verschiedenen Lebererkrankungen, Herr Dr. Heiler. Eine der häufigsten Erkrankungen ist ja die Leberentzündung, besser bekannt unter dem Begriff Hepatitis. Was ist genau darunter zu verstehen?
Also die Virushepatitis bezeichnet eine virale Infektion, die sich besonders in der Leber niederschlägt. Da haben wir zwei Erkrankungen, die Hepatitis A und Hepatitis E, die durch Stuhl übertragen werden, also infizierten Stuhl, was man zum Beispiel über Nahrungsmittel bekommen kann oder über andere Menschen, die eben im Stuhl sowas tragen und sie nicht die Hände desinfiziert haben nach der Toilette, die Hände gewaschen haben, da kann man über Stuhlpartikel sich anstecken. Das A- und E-Hepatitis, beide führen nicht in der Regel, also die A nie zum chronischen Verlauf, die Hepatitis E nur ganz selten bei immungeschwächten Menschen zu einem chronischen Hepatitisverlauf. Beide machen eigene akute Hepatitis, oft mit Beschwerden, Müdigkeit, Gelenkbeschwerden, vielleicht auch Oberbauchbeschwerden im rechten Oberbauch und heilen aber über Wochen, Monate in der Regel folgenlos aus. Dass es im Rahmen so einer akuten Hepatitis A und E auch mal zu schweren Verläufen kommen kann, ist insbesondere dann der Fall, wenn die Leber vorgeschädigt ist durch eine extreme Verfettung oder schon ein anderes Virus da drin sitzt, eine Hepatitis B oder eine Leberzirrhose, alkoholbedingt, dann kann eine akute Hepatitis A auch zum Leberversagen führen. Dann haben wir andere Hepatitiden, die häufig einen chronischeren Verlauf machen. Das ist die Virushepatitis B und die C. Also von der Hepatitis C ist so, dass 20% eine akute selbst ausheilenden Verlauf haben, 80% werden chronisch. Hepatitis B ist günstiger, da wird nur etwa ein Drittel der Patienten chronisch, die ein akute, also die infiziert werden mit dem Virus. Und zur Behandlung ist es jetzt so, für die Virushepatitis B und C unterscheidet sich das folgendermaßen, dass wir bei der B-Hepatitis das Virus nie aus dem Körper herausbekommen. Das sind unterschiedliche Viren, die B-Hepatitiden, die setzen sich in den Zellkern hinein, in das Virusgenom, wo die genetische Information ist, sodass man, auch wenn das Virus behandelt ist, ob der Körper das allein geschafft hat, es auszuheilen, oder man hat es medikamentös behandelt, man kann es so weit runterregulieren, dass es nicht merkbar ist, vielleicht auch keine Leberwerte macht, keine Leberentzündung hat, aber es kann immer wieder ein Leben lang aufflackern, insbesondere dann, wenn der Mensch schwer immunsupprimiert wird, also vielleicht eine HIV-Erkrankung entwickelt oder Chemotherapie braucht, hochdosiert, dann kann diese ausgeheilte Hepatitis B wieder aufflackern, bis zu einer schweren Entzündung der Leber mit Leberversagen führen. Bei der C-Hepatitis ist es jetzt anders. Dieses Virus ist ein RNA-Virus, was man komplett ausrotten kann durch Medikamente. Also was der Körper, wenn das nicht allein ausheilt, dann kann man das eradizieren mit neuen Medikamenten. Bisher hatten wir die Möglichkeit, mit Interferon zu behandeln. Dann kam noch Ribavirin dazu, eine zweite Substanz. Dann haben wir vor 2 Jahren kamen 2 neue Medikamente, Telaprevir und Bozeprevir dazu, die zusätzlich zu den vorgenannten die Hepatitis-Viren behandeln konnten, aber mit ganz erheblichen Nebenwirkungen, wo mindestens ein Drittel der Patienten abbrechen musste wegen Nebenwirkungen. Manche sind sogar gestorben an Nebenwirkungen der Therapie. Jetzt sind wir in einer glücklichen Situation, dass wir neue Medikamente haben, die direkt die Virusvermehrung hemmen und oder auch also das Virus abtöten und dadurch bei sehr geringen Nebenwirkungen haben wir eine ganz hohe Heilungsrate. Also die liegt jetzt über 90%. Das trifft auch für Patienten zu, die eine vorgeschädigte Leber haben, auch für Zirrhosepatienten und welche, die auf die früheren Behandlungen nicht angesprochen haben, aber nur teilweise angesprochen haben. Also über 90% Heilung bei Nebenwirkungen im Placebo-Bereich. Also so das Übliche ist ja dann so Kopfschmerz, kein Appetit, bisschen Schwindel, Müdigkeit. Also diese neuen Medikamente sind sehr gut, was die Wirkung angeht und auch hinsichtlich der Nebenwirkungsrate sehr verträglich, allerdings sehr teuer. Also ein Behandlungszyklus beläuft sich da auf 70.000 Euro, wenn man nur ein Medikament nimmt. Wenn man 2 braucht davon, kann es bis auf über 100.000 Euro gehen. Behandlungsdauer so 12 bis 24 Wochen. Also wesentlich kürzer als früher, wo man 24 bis 48 bis 72 Wochen behandeln musste, also 1,5 Jahre, um so langsam das Virus dann zu verdrängen aus dem Körper. Allerdings ist es ganz wichtig, dass das Virus rauskommt, weil steter Tropfen höhlt den Stein. So ist es bei der Leber auch so. Durch die chronische Entzündung wird das Risiko für Leberzirrhose und für Leberkrebs gefördert. Und das ist das Problem, wenn eine Leberzirrhose da ist, ist das Risiko sehr hoch, einen Leberkrebs zu entwickeln. Das sinkt deutlich, wenn man das Virus herausbekommt. Ganz wichtig ist natürlich auch andere Faktoren, die die Leber belasten, wie Alkoholkonsum oder Übergewicht, dass man an dem arbeitet und die Leber da entlastet.
Jetzt haben Sie eigentlich alle meine Fragen zur Hepatitis in einem beantwortet. Damit können wir auch gleich weitermachen mit der Leberzirrhose, Herr Dr. Schauer. Was passiert bei einer Leberzirrhose?
Ja, wir haben es gerade gehört von Herrn Heiler, dass praktisch eine chronische Entzündung Ja, entweder durch fortgesetzten Alkoholkonsum, auch zu viel Alkoholkonsum, oder eben durch Entzündungen aufgrund von Virusinfektionen, die Hepatitis-Erreger. Es dazu kommt, dass nach und nach das Lebergewebe umgebaut wird in Bindegewebe. Und häufig noch mit so einem Zwischenstadium einer Fettleber. Und letztendlich, wenn sich eine Leberzirrhose zunehmend ausbildet, dann ist diese Leberzirrhose auch nicht mehr rückgängig zu machen. Ja? Weil das Bindegewebe, was nun mal da ist, das kann nicht mehr aufgelöst werden. Und das führt dazu, dass die Leber in der Regel schrumpft, kleiner wird und sich erheblich verfestigt. Und dazu noch weitere Probleme dann verursacht. Dazu gehören zum Beispiel ganz wesentlich, dass der Druck in der Leber, ja, gegen den der Blutstrom ankämpfen muss, erhöht ist und dass dadurch in einem bestimmten Gefäßsystem einfach ein zu hoher Blutdruck letztendlich da ist. Und das führt dann zum Beispiel zur Ausbildung von sogenannten Krampfadern, ja, die eben nicht nur, was der medizinische Laie eben kennt, an den Beinen vorkommen kann, sondern diese Krampfadern, die können auch im Bauch vorkommen, zum Beispiel am Magen, am Übergang zur Speiseröhre und in der Speiseröhre und können dort auch dann eben zu akuten Blutungen führen, ja, die häufig lebensbedrohlich sind.
So eine Schrumpfleber, so eine Leberzirrhose, welche Auswirkungen hat das auf die eigentliche Aufgabe der Leber, also eben, wie wir schon vorhin erfahren haben, diese Stoffwechsel- und Entgiftungsfunktionen?
Ja, sämtliche Funktionen, die Leber eben an und für sich hat, sind eingeschränkt. Ja? Und mit zunehmender Schwere der Zirrhose sind diese Funktionen eben auch zunehmend eingeschränkt. Da gibt es verschiedene Score-Systeme, die dazu dienen, eben die bestimmte Schweregrade der Leberzirrhose eben festzulegen. Und das bedeutet zum Beispiel, ja, dass der Patient mit einer Leberzirrhose auch sogenanntes Bauchwasser entwickelt. Ja. Wir sagen dazu Aszites. Der Volksmund, sage ich mal, der kennt es als Bauchwasser. Das ist auch nur Ausdruck dafür, dass der Blutdruck in dem Gefäßsystem, was in die Leber führt, einfach zu hoch ist und dass dadurch Flüssigkeit abgepresst wird. Und dazu kommt noch eben, dass die Gerinnungsfaktoren nicht mehr ausreichend produziert werden, also bestimmte Proteine, was dann eben zu Blutungen führen kann. Das führt dazu, dass auch aufgrund dieses Bluthochdrucks in der Regel oder sehr, sehr häufig auch die Milz sich vergrößert und durch die vergrößerte Milz die Blutplättchen, die auch für die Blutgerinnung, für die akute Blutgerinnung verantwortlich sind, absinken und dadurch nochmal die Gefahr der Spontanblutung, sage ich mal, steigt. Ja, also sämtliche Funktionen, die Leber erfüllt, sind mit der Leberzirrhose eingeschränkt. Und diese Einschränkung wird von Medizinern eben eingeteilt in unterschiedliche Schweregrade. Und diese Schweregrade sind deswegen wichtig, weil auch diese Schweregrade die Grundlage dafür sind, um zum Beispiel bei Vorliegen eines Leberzellkrebses festlegen zu können, ob ein Patient operiert werden kann oder nicht.
Sie haben vorhin gesagt, eine Leberzirrhose kann nicht rückgängig gemacht werden. Das hört sich ja dramatisch an.
Das ist richtig. Also wenn die Leber bindegewebig umgebaut ist, dann kann es nicht rückgängig gemacht werden. Das ist noch was anderes im Stadium der Fettleber. Dann, wenn bei entsprechender Veränderung des Lifestyles, also weniger Fett essen, mehr Sport und so weiter, da kann auch eine Fettleber auch wieder rückgängig gemacht werden. Aber im Stadium der Leberzirrhose ist dies nicht möglich, sodass das Einzige, was im Patienten dann letztlich übrig bleibt, wenn schon mal eine Leberzirrhose vorliegt, auf alles zu verzichten, was die Leber zusätzlich schädigt. Das heißt, das ist in der Regel wirklich kompletter Verzicht auf Alkohol, ganz genaue Auswahl von notwendigen Medikamenten durch den Hausarzt, nämlich Medikamente, die auf keinen Fall lebertoxisch sind. Und ansonsten bleiben nicht recht viele Maßnahmen übrig, die der Patient sozusagen berücksichtigen kann bei Vorliegen einer manifesten Leberzirrhose.
Jetzt haben wir auch schon die Fettleber gehört, hat der Herr Schauer jetzt auch gerade angesprochen, beziehungsweise Sie, Herr Dr. Heiler. Was ist eine Fettleber überhaupt?
Die Fettleber ist ein Befund, den man beim Ultraschall erkennen kann, dass die Leber einfach das Lebergewebe verdichtet ist, also sehr weiß wird, im Gegensatz zur Niere, die im Ultraschall schwarz ist. Das ist, was der Internist beim, oder der Hausarzt beim Ultraschall sehen kann. Wenn man in die Leber hineinsticht und Gewebe entnimmt, um zu klären, warum die Leberwerte erhöht sind, sieht man unter dem Mikroskop, dass die Leberzellen verfettet sind. Und je nachdem, wie hoch das Ausmaß ist, spricht man von einer geringen Verfettung oder wenn mehr als 2/3 der Leberzellen verfettet sind, von einer schweren Verfettung der Leber.
Ich habe gelesen, dass eine Fettleber mittlerweile ein Massenphänomen in Deutschland ist. Jeder dritte Deutsche über 40 leidet an einer Fettleber. Wie ist das zu erklären?
Also die Deutschen sind da noch nicht mal führend. Die USA sind führend, was Fettleberhäufigkeit angeht und Adipositas, also das krankhafte Übergewicht angeht. Das hängt mit unserer dem Wohlstand zusammen in aller Regel, dass wir führen einfach mehr Kalorien zu, als wir verbrennen. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn ich mehr zuführe, als ich verbrauche, dann wird es eingelagert als Fett, als Reservespeck für schlechte Zeiten. Das hat die Natur so eingerichtet. Das hat ja auch seine entwicklungsgeschichtlich seine Bewandtnis gehabt. Also für Hungerzeiten wird Speck aufgebaut.
Eine Fettleber kann sich zurückbilden, einfach auch durch die richtige Lebensweise. Wenn man jetzt diese Lebensweise nicht für sich wählt, was könnte das für Folgen haben? Was hat generell eine Fettleber für Folgen?
Die Fettleber selbst macht erstmal keine Beschwerden. Wenn es in Richtung Entzündung der Leber geht, ein Viertel der Patienten, die eine reine Fettleber haben, entwickeln eine Entzündung in der Leber. Und das habe ich anfangs schon gesagt, chronische Entzündung führt zum einen zu einer bindegewebigen Veränderung der Leber, aber auch zu Krebs. Wir haben dann bei denen, die eine Fettleberhepatitis haben, haben wir ein Risiko für Leberkrebs. Das liegt etwa bei 5% pro 10 Jahre, pro 10 Patientenjahre, dass man Leberkrebs entwickelt. Und dafür braucht man noch nicht mal eine Leberzirrhose. Also die Fettleberhepatitis begünstigt Krebs in der Leber und begünstigt natürlich auch die Leberzirrhose mit allen Folgeerkrankungen wie Hochdruck in dem Pfortadersystem, lebensgefährlichen Blutungen, Entgiftungsstörung der Leber, mit Müdigkeit, Apathie und bis zur Verwirrtheit.
Stichwort Leberkrebs, Herr Dr. Schauer. Was ist Leberkrebs genau und wie entsteht er?
Also man muss jetzt hier bei den Lebertumoren grundsätzlich unterscheiden zwischen sogenannten primären Lebertumoren. Dazu gehört auch der Leberkrebs. Das heißt, es sind Tumorarten, die direkt aus Zellen, die in der Leber vorhanden sind, entstehen. Das ist die eine große Gruppe und die zweite, eigentlich noch größere Gruppe, sind Lebertumoren, die als Metastasen von Karzinomen zum Beispiel ganz anderer Organe auftreten. Zu den primären Lebertumoren gehört also das hepatozelluläre Karzinom, das ist also der klassische Leberzellkrebs. Den haben wir jetzt schon einige Male angesprochen und der Leberzellkrebs, der entsteht fast ausschließlich nur in vorgeschädigten Lebern, das heißt in der Regel in der Leberzirrhose. Sodass also alle Maßnahmen, die wir vorher schon besprochen haben, um eine Fettleber bzw. in der Folge dann eine Leberzirrhose zu vermeiden, führt auch dazu, dass man das Risiko für das Auftreten eines Leberzellkrebses ganz erheblich reduziert. Der Leberzellkrebs selber ist sehr, sehr differenziert zu behandeln. Die Schwierigkeit dabei ist nämlich folgende, dass durch die eingeschränkte Leberfunktion viele Tumoren gar nicht mehr chirurgisch entfernt werden können, weil einfach die Restleber dann eine zu geringe Funktion aufweisen würde. Das geht nur in ganz bestimmten Fällen. Das können wir hier in der Abteilung auch überprüfen, ob eine chirurgische Entfernung möglich ist oder nicht, was für den Patienten in jedem Falle dann das beste Verfahren darstellen würde. Und es gibt eben auch Patienten mit Leberzellkrebs, bei denen ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, die man auch transplantieren kann. Die andere Gruppe ist die Gruppe der Lebermetastasen. Das ist, wie gesagt, die viel, viel größere Gruppe. Und da ist die wichtigste Gruppe wiederum die Patienten, die zuvor einen Darmkrebs gehabt haben und dann im weiteren Verlauf eben Metastasen in der Leber entwickeln. Und zwar sind es ca. 50%. Das heißt, jeder zweite Patient mit Darmkrebs wird im weiteren Verlauf auch Lebermetastasen entwickeln. Und da hat sich eben gezeigt, dass die chirurgische Entfernung dieser Metastasen das mit Abstand Beste für den Patienten darstellt, für die Prognose, hinsichtlich der Prognose, und dass diese Eingriffe auch mit sehr, sehr niedrigem Risiko gemacht werden können. Und wir jetzt gerade hier auch in Traunstein hier eine sehr, sehr große Erfahrung haben mit dieser Art von Chirurgie.
Sie haben es jetzt schon gesagt, es ist die beste Möglichkeit, einen Patienten zu behandeln. Generell, wenn man an so einem Tumor, egal welcher Art auch immer, leidet, wie groß sind die Heilungschancen? Ist das jetzt gleichzusetzen mit einem Todesurteil oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, ganz im Gegenteil. Das ist einfach so, dass die Chirurgie hier für die Patienten die beste Prognose tatsächlich bereiten kann. Und wenn wir jetzt noch mal kurz zu den Metastasen vom Darmkrebs gehen, dann ist es so heutzutage, dass nach chirurgischer Entfernung dieser Metastasen eine sogenannte 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit von 40-50% resultiert, was sehr, sehr viel ist. Also was ein sehr, sehr gutes Ergebnis ist. Das Ergebnis ist so gut in diesem ja schon metastasierten Stadium, dass es sogar die Primärbehandlung vieler anderer Tumore weit übertrifft. Und im Bereich des Leberzellkrebses muss man eben differenzieren, ob man eine sogenannte Resektion macht, also eine chirurgische Teilentfernung der Leber, oder eine Transplantation. Da ist die Transplantation immer das erfolgreichere Verfahren, aber für die Transplantation kommen halt nur eine ganz kleine Gruppe der Patienten in Frage. Und nach Transplantation kann man mit einem 10-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit von über 70% rechnen. Das ist sehr, sehr, sind sehr, sehr gute Ergebnisse. Man muss das ja immer vor dem Hintergrund einer prinzipiell ja, tödlichen, bösartigen Erkrankung sehen. Deswegen ist man auch bereit, im Rahmen der Leberchirurgie auch sehr radikal zu operieren. Und es ist bei einer gesunden Leber durchaus möglich, bis 75% des gesamten Lebervolumens zu entfernen. Ja, weil die restliche Leber, die restlichen 25%, wenn die gesund sind, die reichen aus, um die gesamte Leberfunktion sofort zu übernehmen.
Hat es in den vergangenen Jahren einen Anstieg dieser Tumorerkrankungen gegeben?
Also wir sehen schon einen gewissen Anstieg der Lebertumoren insgesamt und das betrifft die Metastasen genauso auch wie den Leberzellkrebs. Ursachen dafür sind vermutlich im Grunde genommen eigentlich nur das Alter des Patienten. Ja, die Patienten werden immer älter. Das heißt, der Primärtumor, zum Beispiel ein Darmkrebs, wird erfolgreich behandelt. Und die Patienten überleben diesen Darmkrebs halt heutzutage viel mehr Jahre, als es halt noch vor 20 Jahren der Fall war. Und in diesen Jahren kann sie halt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eben auch, können sich Metastasen bilden. Und auf der anderen Seite, was den Leberkrebs betrifft, haben wir ja vorher gehört, dass durch die ja zunehmende Durchmengung auch verschiedener Ethnien und Globalisierung, alles unter diesem Stichwort, dass eben die Durchseuchung mit zum Beispiel Hepatitis-Viren auch in Westeuropa vermutlich zunimmt und dass dadurch eben das Risiko für das Auftreten von Leberzellkrebs auch hier wiederum steigt.
Kommen wir zum Schluss dieser Sendung und besprechen noch eine Erkrankung, und zwar die sogenannte autoimmune Lebererkrankungen. Was muss man sich hier genau darunter vorstellen, Herr Dr. Heiler?
Autoimmun bedeutet immer, dass der Körper selbst gegen innere Organe tätig wird, die hier Entzündungsvorgänge hervorruft und Schädigung des Organs bewirkt, indem er Antikörper bildet, indem er Entzündungszellen hineinschickt in dieses Organ, die das Organ angreifen. Das kennen wir also nicht nur von der Leber, sondern auch von anderen Organen, aber Autoimmunhepatitis gibt es, ist eine Erkrankung, die oft Frauen oder zumindest viel häufiger Frauen betrifft als Männer. Wir unterscheiden da ganz verschiedene Formen der Autoimmunhepatitiden, die man durch spezielle Blutuntersuchungen unterscheiden kann. Die Autoimmunhepatitiden werden in der Regel, zumindest die klassische Autoimmunhepatitis, wird mit einer Behandlung, der medikamentösen Behandlung versehen, wo man das Immunsystem herunterregelt, was also überschießend gegen Leberzellen vorgeht, dass man das herunterreguliert durch Cortison, durch ähnliche Medikamente, die eben diese Überaktivität des körpereigenen Abwehrsystems herunterregelt.
Dankeschön meinen Gästen von heute, der Chefarzt der Allgemeinchirurgie am Klinikum Traunstein, Dr. Rolf Schauer, und der Oberarzt der gastroenterologisch-hepatologischen Abteilung, Dr. Klaus Heiler. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das im Internet tun, und zwar auf der Seite der Kliniken Südostbayern AG. Im Download-Bereich steht die komplette Sendung nochmal zur Verfügung. Das war's für heute. Ihnen noch einen schönen Donnerstagabend.